habe ich. Entschuldigung. Die ersten Worte aus Psalm 22, sie werden in der Erinnerung des Evangelisten Matthäus zu den letzten Worten im Munde Jesu. Dieser Psalm 22, den wir gerade schon miteinander gebetet haben, er schwingt aber auch noch an anderen Stellen in der Erinnerung an die letzten Lebensstunden Jesu mit. Verzweiflung, Hoffnung, Schmähung, Folter, der ganze Erfahrungsraum, den Psalm 22 zur Sprache bringt, der wird auch im Tod Jesu real. Ich lese uns den Bericht über die Kreuzigung Jesu aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27 und hier den Abschnitt, die Verse 33 bis 54. So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst, steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es war die 6. Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen, lass das! Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Als Sohn Gottes von den Menschen abgelehnt. Als Messias noch kurz gefeiert, dann aber fallen gelassen. So hängt Jesus nun über ihnen allen am Kreuz. In seinen letzten Lebensstunden ist es nicht mehr als eine kleine Holztafel über seinem Kopf, die seine Sendung und sein früheres Sendungsbewusstsein zusammenfasst. Jesus Christus, König der Juden. Stattdessen zeigt sich Jesus hier am Kreuz ganz und gar von seiner menschlichen Seite. Und es ist allem voran das Gefühl des Verlassenseins von Gott. So wie schon unzählige Menschen vor ihm in Lebenskrisen, mit den Worten von Psalm 22 Gottes Nähe erfleht haben, sein rettendes Handeln erbeten haben und sich gleichzeitig so gefühlt haben, als dass ihr Hilfeschrei ungehört verhallt. So hängt Jesus in seinen Todesstunden förmlich in der Luft zwischen der Hoffnung auf Gottes Rettung und der tiefen Enttäuschung über Gottes vermeintliches Schweigen und Nichtstun. So hängt er hoch oben in der Luft, beziehungsweise vielmehr am Kreuz, als ganzer Mensch, der wie all die Beter von Psalm 22 vor ihm darauf angewiesen ist, dass Gott ihm zur Hilfe kommt. Er selbst kann nichts tun. Ihm sind die Hände gebunden. Er ist in dieser Situation ganz und gar ausgeliefert. Auch darin spiegelt sich, dass Jesus ganz und gar als Mensch leidet und stirbt. Er, der zuvor sonst immer Herr über Situationen und Begegnungen war, der nicht in Schranken verwiesen wurde, sondern meist andere in ihre Schranken verwiesen haben, vor allem die Schriftgelehrten und die Pharisäer, er ist in seinem Sterben hilflos ausgeliefert. Den Römern, die ihn gekreuzigt haben und nun beim Würfelspiel sein letztes Hab und Gut verzocken, all den Passanten und ihren Blicken auf seinen vollkommen entblößten Körper, all den Schriftgelehrten und Pharisäern und ihren provozierenden Äußerungen. Ich fühle mich wie ausgeschüttetes Wasser. Ich habe keine Gewalt mehr über meine Glieder. Mein Lebensmut ist weich wie Wachs, dahingeschmolzen in meinem Inneren. Trocken wie eine Tonscherbe ist meine Kehle und die Zunge klebt mir am Gaumen. Worte aus Psalm 22, die zu allen Zeiten Menschen aus der Seele sprechen, die ausgeliefert und handlungsunfähig ihr Leid und Schicksal ertragen müssen. Worte, die vielleicht auch Jesus in seinen letzten Stunden, vielleicht nicht aus der Seele, aber doch in seiner Seele gesprochen hat. Am Kreuz von Golgatha begegnet uns Jesus von Nazareth ganz als Mensch. Doch diese große Erniedrigung seines Lebens, die paradoxerweise in seiner Erhöhung am Kreuz geschieht, endet nicht damit, dass Jesus nichts mehr von seiner früheren Vollmacht, von seinem früheren Sendungsbewusstsein ausstrahlt. Den Menschen seiner Zeit ist es nicht genug, dass sie die Gottessohnschaft Jesu in Zweifel ziehen. Nein, sie entmenschlichen Jesus durch und in seinem größten Leid. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, lachen nur über mich. Sie spitzen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Soll er doch seine Last auf den Herrn abwälzen? Der soll ihn auch retten. Der soll ihn aus dem Elend reißen. Er ist ja sein Freund. Auch diese Worte aus Psalm 22 schimmern teils unausgesprochen durch die Kreuzigungserzählung von Matthäus, teils aber auch ausgesprochen im Spott der Menschen über Jesus. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. So behandeln die Akteure der Kreuzigung Jesus jedenfalls nicht mehr als Mensch, eh allenfalls als Wurm. Für den Menschen Jesus, der ja selbst Jude war, kann und muss es eine absolute Erniedrigung und Entwürdigung gewesen sein, nackt und vollständig entblößt für alle Augen am Kreuz zu hängen, egal ob Männer- oder Frauenaugen oder Kinderaugen. Eine Ungeheuerlichkeit, die in den allermeisten Bildern und Darstellungen der Kreuzigung geschönt wird. Aber die Entmenschlichung beginnt schon früher. Noch bevor Jesus ans Kreuz geschlagen wird, da wird er im übertragenen Sinne aufs Kreuz gelegt. Bitteren Wein, Wein mit Galle vermischt, reicht man dem Mann aus Nazareth, der nach all der Folter durch die Soldaten, nach dem beschwerlichen Weg durch Jerusalem bis zum Hügel Golgatha vor den Stadttoren völlig dehydriert sein muss. Matthäus betont mit dem Wort Galle die Bitterkeit des Getränkes. Es war normal, dass die Römer ein klein wenig Myrrhe ihrem Wein hinzugaben. Das wirkte desinfizierend und konservierend. Aber wahrscheinlich hat ein unerfahrener Feldsoldat in der Küche zu viel von dem Gewürz in den Wein geschüttet, sodass es bitter wurde. Und dass die Soldaten dieses Zeug nicht mehr trinken wollten. Naja, aber bevor man es wegschüttet, kann man es ja den dehydrierten Todeskandidaten geben. Sie noch etwas mehr foltern in ihrem Durst. Was man keinem Menschen mehr anbieten kann, das können halt die trinken, die nicht mehr Menschen, sondern wie Würmer sind. Und nachdem Jesus schon aufs Kreuz gelegt und ans Kreuz gehängt, fast aller seiner menschlichen Würde beraubt ist, da haben dann die Schriftgelehrten, die Priester und die Angehörigen des Hohen Rates ihren großen Auftritt. Sie stimmen ein in die Lästerungen und die Schmähungen, die schon aus anderen Mündern erklingen. Sie stimmen ein in die Anzweiflung der Gottessohnschaft. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herab. Aber ihre Lästerungen werden noch perfider. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Was Jesus als Mensch noch bleibt, dem nun selbst die Hände gebunden sind, das ist seine Hoffnung auf das rettende Eingreifen Gottes. Doch genau diese Hoffnung greifen die Schriftgelehrten und ihre Mitspötter an. Dieser letzte Hoffnungszipfel Jesu, er wird zum Steigbügel des Spotts. Soll Gott dich doch retten, wenn er Gefallen an dir hat? Oh, er greift nicht ein? Er rettet dich nicht vor dem Tod? Dann hat er dich wohl wirklich verlassen. Dann hat er dich ganz sicher fallen gelassen. Jesus wurde schon fast alles an menschlicher Würde genommen. Und da, wo er nicht nur nicht mehr als Sohn Gottes angesehen und bejubelt wird, sondern nicht einmal mehr als Gleicher untergleichen, als Mensch, als ein erbarmungswürdiger Mitmensch, da bleibt ihm nur noch seine Hoffnung auf Gott, seinen Schöpfer. Wie schon alle Beter von Psalm 22 vor ihm auch auf Gott als ihren Schöpfer vertraut haben. Ja, du hast mich aus dem Mutterleib gezogen. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Vom ersten Atemzug an bist du allein mein Gott. Doch die Schriftgelehrten, die Priester, die Mitglieder des Hohen Rates, sie vervollständigen die Entmenschlichung Jesu. Sie treiben einen letzten Nagel in die Hoffnung von Jesus auf seinen Schöpfer. Er wird dich nicht retten. Du hast wirklich keinen mehr, der dir hilft. Denke nicht, dass du ein von Gott geliebtes und gewolltes Geschöpf bist. Deine Hoffnung ist Einbildung. Und mit dem letzten Atemzug Jesu scheint ihr perfider Plan aufzugehen. Jesus stirbt mit dem verzweifelten Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Kreuz macht sichtbar und nachvollziehbar, wie die Menschen auf ganzer Linie versagen und die von Gott gesetzten Ziele für gelingende Beziehungen verfehlen. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So hatte Jesus die Zielsetzung der Gebote Gottes für seine Mitmenschen zusammengefasst und vereinfacht. Doch die Menschen scheitern gnadenlos an der Liebe zum Mitmenschen Jesus. Wäre er ein Mitmensch, einer der ihren, sie müssten mit ihm leiden. Seine Hilflosigkeit und sein Ausgeliefertsein aushalten, ihm Mut und Hoffnung zusprechen durch ihre Anwesenheit und freundliche Worte. Nur einige wenige zeigen Präsenz. Ausschließlich Frauen, so erinnert sich Matthäus in den Versen 55 und 56 nach unserem Predigtabschnitt. Aber sie sind nicht unter dem Kreuz, sondern in einiger Entfernung dabei. Unter dem Kreuz herrscht große Einmütigkeit. Es ist eine Gemeinschaft der Entmenschlichung, der Ausgrenzung, der Schmähung und Lästerung oder einfach auch des Desinteresses, wie Jesus nun auch sein Sterben schwer macht. Alle, die sich über Jesus lächerlich machen, und genauso alle, die zwar neugierig einen Blick auf den nackten Messias werfen, dann aber desinteressiert ihren Weg weitergehen, sie bilden die große Gemeinschaft der Zielverfehler. Und wie ein Rahmen um das Scheitern an der Liebe zum Mitmensch Jesu, liegt das Scheitern der Menschen in ihrer Liebe und Ehrfurcht vor Gott. Dass sie Jesus in seiner Sendung als Gottes Sohn abgelehnt haben, dass sie damit Gott selbst abgelehnt haben, das ist das Erste. Aber sie erheben sich in ihren Lästerungen auch selbst über Gott. Denn da, wo die Worte aus Psalm 22, die hier in Matthäus 27 durchschimmern, auch lobend an Gottes vergangenes Handeln erinnern und auf Lob und Ehre Gottes hinauslaufen wollen, da setzen die Schriftgelehrten alles daran, Gott aus dieser Nummer herauszuhalten. Er wird nicht kommen. Er wird dich nicht retten. Er hat dich verlassen. Dein Ergehen wird keinen Anlass geben, Gott zu danken und zu loben. Und fast wirkt es, als wollten die Schriftgelehrten nicht nur Jesus seiner letzten Hoffnung auf Gott berauben, sondern selbst festlegen, wo Gott wirken kann und darf und wo nicht. Liebe Gemeinde, fast wirkt es so, als behielten die Menschen unter dem Kreuz recht. Gott wird nicht kommen. Er hat dich verlassen. Doch die Erinnerung an das Todesgeschehen Jesu bei Matthäus macht auch deutlich, Gott bleibt nicht stumm. Gott hält sich nicht fern vom Kreuz. Er zeigt sich, wenn auch nicht so, wie er hofft und erwartet. Er spricht, wenn auch nicht mit Worten. Er antwortet mit Dunkelheit und mit Erschütterung. Er macht den Riss sichtbar, den die Menschen selbst verursacht haben in ihrer Beziehung zum heiligen Gott. Und er ermöglicht einen hoffnungsvollen Ausblick. In der Erschütterung des Todes Jesu öffnen sich Gräber, verschränken sich die Zeiten. Während Jesus noch am Kreuz hängt, erinnert sich Matthäus daran, dass die Körper vieler Heiliger auferweckt wurden. Nach Jesu Auferstehung werden sie aus ihren Gräbern gekommen und in der Stadt gesehen worden sein. Ein letztes Aufbäumen der Hoffnung auf Gottes Rettung in der dunkelsten Stunde. Ein letztes Aufbäumen der Hoffnung, nicht mehr für Jesus, aber für die, die fern vom Kreuz mitgelitten und mitgerungen haben. Weil die Hoffnungslosigkeit, mein Gott, warum hast du mich verlassen, nicht das letzte Wort hat, sondern das Wortlose sich bemerkbar machen Gottes. Es ist und bleibt unklar, wie es weitergehen wird. Dieser ist wirklich der Sohn Gottes gewesen. So bekennen es die römischen Soldaten. Ob er es noch ist oder wieder sein wird, das bleibt offen. Ob und wie Gott retten wird, das bleibt vorläufig offen. Aber zumindest das wird klar. Verlassen von Gott war Jesus nicht. Auch wenn er es so gefühlt hat. Wenn er es so fühlen musste, so empfinden musste. Auch wenn die Fragen bleiben, warum hast du nicht eingegriffen? Das Kreuz von Golgatha, es ist und bleibt ein doppeltes Symbol. Es ist und bleibt ein Mahnmal für die Zielverfehlung durch uns Menschen. Für unser Scheitern in unseren Gottesbeziehungen und in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Es zwingt uns immer wieder zur Selbstreflexion darüber, wo wir Gott in unserem Denken und Reden, in unserem Fühlen und Handeln klein machen, ihn heraushalten wollen aus unserem Leben oder aus Situationen, in denen wir beteiligt sind, in denen wir meinen, ihm vorschreiben zu können, wann und wo er helfend eingreifen darf und wo nicht. In denen wir meinen, entscheiden zu können, wer seine Hilfe verdient und wer nicht. Es zwingt uns immer wieder zur Selbstreflexion darüber, wo wir zur Entmenschlichung unserer Mitmenschen beitragen, so hart das klingen mag. Wo beteiligen wir uns immer wieder an Verunglimpfungen, an Schmähungen, an Abwertungen von Menschen, von aus unserer Sicht Außenseitern? Wo suchen auch wir immer wieder automatisch die Deckung der großen Menge und schlagen verbal auf andere ein, ohne uns groß aus der Deckung wagen zu müssen? Gegen die Putin-Fans oder die Trump-Verehrer. Gegen unsere Politiker, gegen Muslime, gegen alle, die auf uns befremdlich und überheblich wirken, gegen alle, die uns mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Sendungsbewusstsein unangenehm werden, wie die letzte Generation oder radikale Veganer oder Angehörige der LGBTQ+-Szene. Doch es braucht nicht mal nur bewusstes Schmähen und Verunglimpfen. Da reicht schon das Desinteresse am anderen, seinem Ergehen und seiner Not. Und wie oft lassen wir die Nachrichten an uns vorbeiziehen und uns berührt das Leid nicht mehr, das uns gerade vor Augen geführt wurde. Kindesentführungen in Afrika, Leben unter Kriegsbedingungen in der Ukraine oder im Gazastreifen. Leben unter permanenter Verunsicherung in Israel, gerade in der Nähe zum Gazastreifen oder an der Grenze zum Libanon. Die massiven politischen Unruhen in Haiti oder der größte, fast vergessene Konflikt unserer Gegenwart mit den meisten Binnenflüchtlingen und den meisten hungernden Menschen überhaupt. Der Konflikt im Sudan. Das Kreuz zeigt und mahnt für alle Zeiten. Christus, der Sohn Gottes, ist auf der Seite all jener, die in Geschichte und Gegenwart Opfer von Entmenschlichung geworden sind. Durch Schmähung und Folter und viel öfter durch schlichtes Vergessen und Ignorieren ihres Leides. Aber, und das ist die andere Seite des Kreuzes. Es ist und bleibt ein Symbol dafür, dass sich Gott seine Göttlichkeit nicht nehmen lässt, dass er sich nicht vorschreiben lässt, wo und wann und wie er handeln darf. Und so bleibt das Kreuz ein Hoffnungszeichen bis in das tiefste Leid hinein, sogar bis in den Tod hinein. So wie auch Psalm 22 trotz aller empfundener Gottesferne, trotz aller empfundener Gottverlassenheit zum Ende hoffnungsvoll bekennen kann. Und wenn sie nicht mehr am Leben sind, werden die Nachkommen Gott dienen, Dann kommt die nächste Generation. Auch ihr wird man vom Herrn erzählen. Und dem Volk, das noch geboren wird, wird man über seine Gerechtigkeit sagen. Er hat sie getan. So ist und bleibt das Kreuz für uns hier und heute nicht nur ein Zeichen der Mahnung, sondern auch ein Zeichen der Solidarität des Gottes Sohnes mit uns, mit unserem eigenen Leid, unserer persönlichen Not und Verzweiflung. Es ist und bleibt ein Zeichen der Solidarität in unserem Flehen und Ringen und Warten auf Gottes Eingreifen, vielleicht in schwerer Krankheit, in tiefer Trauer oder Verzweiflung, in erlebter Ausgrenzung. Und es lädt uns ein zu hoffen. Für die Welt und ihre großen Krisenherde, für ihre großen Herausforderungen und für uns ganz persönlich. Auch wenn dazu manches Mal ein langes, dunkles, unbestimmtes Warten gehört. Er wird es tun. Er wird seine Gerechtigkeit, seine Hilfe erweisen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt das Sprichwort. Die Hoffnung stirbt nicht, sagt das Kreuz. Und gerade in Erinnerung an die Todesstunde Jesu, an diesem dunklen Karfreitag, dürfen wir mitnehmen und hören, Gott spricht, anders als erwartet, anders als gedacht. Aber er spricht und darin lebt die Hoffnung weiter. Amen.